Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Marc-Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung, Leiter des Büros in Berlin. Guten Tag, Herr Serrao.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Sie sind zum allerersten Mal hier in dieser Mittagsstunde bei Deutschlandfunk Kultur. Wir werden gleich die Themen des Tages besprechen, aber erstmal diese persönliche Frage. Sie sind als Deutscher zur Neuen Zürcher Zeitung gegangen. Sie haben vorher bei der Süddeutschen unter anderem gearbeitet, auch bei anderen Zeitungen. Warum haben Sie sich für die NZZ entschieden?
Weil die Grundausrichtung der NZZ, die Zeitung auch schon sehr lange vertritt, seit dem späten 18. Jahrhundert, nämlich das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, Selbstverantwortung in den Mittelpunkt zu stellen und der Marktwirtschaft zu vertrauen, ein Programm ist, von dem ich selbst sehr überzeugt bin. Und als es die Möglichkeit gab, dorthin zu wechseln, um hier in Deutschland das Büro aufzubauen, habe ich, glaube ich, keine Minute überlegen müssen.
Und die NZZ baut dieses Büro in Berlin auf, weil sie sagt, hier brauchen wir ein bisschen stärkere Wurzeln sozusagen?
Die Zeitung hat einfach beobachtet in den vergangenen Jahren, dass die Leserzahlen nach oben gingen. Und wenn das Interesse offenkundig da ist im großen Kanton, dann kann man ja diesen Lesern auch ein Angebot machen und schauen, ob man sie zu einem bezahlten Abo überreden kann. Und das funktioniert bislang sehr gut.
Gut, soweit zur NZZ und diesem Berliner Büro. Gleich unser erstes Thema, die Frage, was denn jetzt passiert, wenn das Infektionsschutzgesetz tatsächlich reformiert wird. Es gibt die Demonstrationen in Berlin. Darüber sprechen wir gleich. Zu Gast in dieser Stunde Marc-Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung. Wir haben eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, so heißt das ja, so ist das festgestellt worden im März vom Bundestag. Und wenn diese Lage festgestellt wird, dann greift das Infektionsschutzgesetz und das soll heute reformiert werden. Bundestag und Bundesrat stimmen über die Reformen ab. Der Bundestag debattiert zur Stunde, ist jetzt zusammengekommen ab 12 Uhr. Dagegen gehen Menschen auf die Straße. Die Corona-Maßnahmen werden ja von manchen für falsch gehalten. Und diese, die eben dagegen sind, die gehen bis dahin zu sagen, das Infektionsschutzgesetz sei mit dem Ermächtigungsgesetz vergleichbar. Das ist, wir wissen es, 1933 verabschiedet worden. Damals ging die gesetzgebende Gewalt sozusagen faktisch an Adolf Hitler über. Und jetzt frage ich Sie, Herr Serrao, wenn so ein Vergleich gezogen wird, sollte man tatsächlich darüber diskutieren oder sollte man sagen, das ist sozusagen ein Vergleich, der gar nicht gezogen werden kann? Insofern kann man das ignorieren.
Naja, wenn Sie die Diskussion, wenn Sie der von per se ausweichen, dann verhindern Sie ja nicht, dass die Leute, die dieses Gesetz für ein Ermächtigungsgesetz halten, das Gespräch ohne Sie fortsetzen. Insofern ist es, glaube ich, in der Demokratie unerlässlich, sich auch den Thesen zu stellen, die ohne jede Begründung sind. Was ja stimmt, ist, dass der Begriff Ermächtigung oder ermächtigt in diesem Gesetz, ich glaube, 2 Dutzend Mal vorkommt, meistens in Verbindung mit Verordnungsermächtigung. Und was auch stimmt, ist, dass dieses Gesetz eine doch erhebliche Stärkung der Exekutive darstellt im Kräfteverhältnis der Gewalten und dass das Ganze ausgesprochen kritisch begleitet werden sollte, weil die Erfahrung lehrt ja, dass die Regierung einmal Macht, die sie einmal hat, auch nicht ohne Not wieder aus der Hand gibt. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz von 33 hanebüchen, weil de facto damals die Gewaltenteilung ausgehebelt wurde. Es gab überhaupt keine legislative Kontrolle mehr und dieses Gesetz, was heute beschlossen wird, ja erst vom Bundestag, dann vom Bundesrat, kann ja jederzeit durch eine legislative Mehrheit auch wieder gekippt werden. Insofern hakt dieser Vergleich. Aber genau so, glaube ich, nüchtern, ruhig, gelassen muss man solchen Behauptungen entgegentreten. Die Diskussion zu verweigern, ist, glaube ich, unsouverän.
Würde ich auch so sehen, war sozusagen eine Frage, die ich ähnlich beantwortet hätte. Jetzt ist es tatsächlich wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was genau passiert. Das hat Herfried Münkler auch gesagt, heute früh bei uns zu Gast in Deutschlandfunk, Kultur, Politikwissenschaftler, der gesagt ist, diese Strategie, die von dieser Querdenkenbewegung verfolgt wird, die ist nicht wirklich neu.
Die Übernahme eigentlich genuin linker Warnmuster, nämlich Wiederholung von 33, Ende Weimarer Republik und allem, was dranhängt, in der Gegenwart, nicht? Sozusagen das alte Diskussion 1968 und davor über Notstandsgesetze, die jetzt nach rechts gekehrt ist und mit der Behauptung der Querdenker, sie seien eine Achse zwischen der politischen Linken und der politischen Rechten, also ebenfalls Konzeptionen aus der späten Weimarer Republik, der sogenannten Querfront, unter die Leute gebracht wird, aber richtig und zutreffend daran ist nichts.
Ja, also Herr Münkler sagt sozusagen, hier übernehmen die Querdenker linke Strategien.
Diese Querdenkerbewegung ist ja in vielerlei Hinsicht faszinierend. Wie gesagt, sie selbst behauptet, sie sei keinem politischen Lager klar zuzuordnen. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist der Kernvorwurf, den man dieser Bewegung machen muss, duldet sie in ihren Reihen Antisemiten, NS-Verharmloser, QAnon-Anhänger und wer sozusagen kein Problem hat mit dem Extremismus, wer ihm sozusagen mit eine Bühne bietet, der muss sich eben diese erhebliche Kritik gefallen lassen. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das schließt an das, was wir gerade besprochen haben, wie man mit dem Ermächtigungsgesetzvorwurf umgehen sollte, dass es falsch wäre, in der öffentlichen Debatte über diese Bewegung sozusagen alle Demonstranten, auch die heute in Berlin auf der Straße sind, über einen Kamm zu scheren. Sie erinnern sich vielleicht an den sogenannten Sturm auf den Reichstag, wo 300, 400 Personen sich da vor dem Westportal breit gemacht haben, letztlich aber von drei mutigen Polizisten zurückgehalten
Sie
werden konnten.
Sie meinen die Sache im August?
Genau, damals hat dann der Bundespräsident von einem Angriff auf das Herz unserer Demokratie gesprochen. Das fand ich dann doch einigermaßen überzogen. Also wenn das schon ein Angriff auf das Herz der deutschen Demokratie gewesen wäre, dann hätte Deutschlands Demokratie einen Herzfehler. Hm. Man muss also wirklich bei aller Achtsamkeit auch die Kirche im Dorf lassen. Diese Szene ist nach wie vor eine kleine Szene, eine sehr zersplitterte Szene und sie hat nicht wirklich eine politische Durchschlagskraft.
Gut, es gibt ja aber Stimmen, die sagen, diese politische Kraft, die von der Szene ausgeht, ist schon so stark, dass man sagen kann, sie trägt zu einer Politisierung und auch Polarisierung bei. Aber ich möchte nochmal kommen auf diese These von Herfried Münkler, der also gesagt hat, hier wird von Rechten sozusagen eine linke Strategie verwendet. Wenn man da jetzt aber nochmal das genauer betrachtet, wird ja gesagt, hier wird die Demokratie außer Kraft gesetzt. Also das sagen jetzt die Querdenker eben mit einem sogenannten Ermächtigungsgesetz, das hier verabschiedet würde in ihrem Sinne. Das heißt, es würde der Weg in die Diktatur eingeschlagen. Und das wird aber von Leuten gesagt, die ja selbst Demokratieverächter sind.
Ich würde nicht dazu raten, diese zersplitterte, heterogene Szene, die sich ja selbst für sehr viel wichtiger nimmt, als sie ist, also die ja auch gerne behauptet, wenn 40.000 Menschen auf der Straße sind, es habe sich um 1,5 Millionen gehandelt, nun zu ernst zu nehmen, ihr eine zu große Bedeutung beizumessen. Dass dort sozusagen Demokratieverachtung stattfindet, dass sozusagen eine Diktatur herbeigeredet wird, das haben wir ja eben schon diskutiert. Das ist natürlich Quatsch, aber man sollte sozusagen nicht von staatlicher Seite auf die Hysterie mancher, nicht aller Demonstranten, selbst mit Hysterie begegnen.
Gut, ein Punkt sollte hier vielleicht noch angesprochen werden. Wir hatten nämlich viel darüber diskutiert, dass der Deutsche Kulturrat gesagt hatte, in diesem Infektionsschutzgesetz darf die Kultur nicht subsumiert werden unter Freizeitbetätigungen. Und jetzt ist es tatsächlich so, hat der Deutsche Kulturrat heute in einer Pressemitteilung geschrieben, dass der Kulturbereich nicht mehr unter Freizeit subsumiert wird, weil Kultureinrichtungen eben zugleich Bildungseinrichtungen sind und Orte der Kunstproduktion. Also da ist dann doch reagiert worden. Wie finden Sie das?
Das ist sicherlich sinnvoll. Ganz grundsätzlich finde ich, ist es doch verwunderlich, wie eilig dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf der Regierungskoalition sozusagen bis zur letzten Minute noch verändert ergänzt wurde. Da hat die Opposition zu Recht, finde ich, Anfang der Woche Kritik geübt, dass übers Wochenende noch irgendwie, ich glaube, 60 Seiten an Änderungsanträgen reinkamen, obwohl man doch sozusagen in dieser pandemischen Lage seit dem Frühjahr ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was man ganz grundsätzlich der Regierungskoalition zum Vorwurf machen kann. Diese Eile, diese Geringschätzung für die Opposition. Ein weiterer wichtiger Punkt ganz grundsätzlich, finde ich, ist, dass diese Verordnung, und das kritisieren ja auch die Oppositionen sozusagen quer durch die Parteien von den Grünen bis zur FDP, dass die Verordnungen nicht befristet sind, sozusagen, dass das einmal jetzt gesetzt ist. Und ganz entscheidend finde ich, und das ist wirklich der zentrale Kritikpunkt, den ich würde ja gerne die Bundestagsdebatte verfolgen, der vielleicht auch heute diskutiert wird, ist dieser neue Paragraph 28a, wo ja sozusagen die ganzen staatlichen Maßnahmen ausgebreitet werden, also von einer möglichen Ausgangssperre über die Gastronomie bis zum Sport. Und da wird dann in Absatz 2 ausgeführt, wann welche Schwere der Maßnahmen greift. Und das ist völlig schwammig formuliert. Da ist zum einen von sehr einschränkenden Maßnahmen die Rede, wenn dieser 7-Tage-Inzidenzwert über 35 steigt, und dann von, ich glaube, schwerwiegenden Einschränkungen ab einem Wert von 50. Was heißt denn das eine, was heißt das andere? Also das haben auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zu Recht kritisiert. Also da ist irgendwie eilig, juristisch unsauber, bis zur letzten Minute an diesem Gesetz herumgewerkelt worden. Und das ist nicht überzeugend.
Gut, wir werden natürlich darüber berichten hier in Deutschlandfunk Kultur, wie die Debatte weitergeht im Bundestag, zur Stunde später dann im Bundesrat. Und hier zu Gast in dieser Stunde Marx Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir besprechen die Themen des Tages in dieser Mittagsstunde. Mein Gast ist Marx Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung. Und die Demonstrationen in Berlin werden jetzt wohl aufgelöst. Gerade kam eine Eilmeldung über den Ticker. Die Berliner Corona-Demonstration wird aufgelöst. Quelle sei die Polizei. Ja, diese Demonstrationen waren angekündigt worden, Herr Serrao, gegen die Reform eben des Infektionsschutzgesetzes. Und die Berliner Gewerkschaft der Polizei hatte ja heute früh schon gesagt, das wird eine Mammutaufgabe. Man hat gesehen, dass die Proteste in Leipzig, in Frankfurt schon eskaliert seien. Und ja, man hatte schon irgendwie so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal salopp sage, Muffensausen. Hatten Sie den Eindruck, der Rechtsstaat zeigt sich so ein bisschen überfordert?
Das würde ich so nicht sagen, nein. Der Rechtsstaat ist aber sicherlich sehr gereizt im Moment. Wie gesagt, die Leichtfertigkeit, mit der ganz grundsätzlich im Moment die Einschränkung von Grundrechten hingenommen wird von vielen, die finde ich doch bemerkenswert. Ich meine, Grundrechte sind halt nicht Rechte nur für sorglose Zeiten, sind nicht nice to have, sondern müssen sich gerade in Krisenzeiten bewähren. Grundsätzlich finde ich interessant, wenn wir uns erinnern, irgendwie wir hatten noch im Sommer eine Debatte über Defund the Police. Da ist diese amerikanische Debatte über angeblich flächendeckenden Rassismus in der Polizei auch nach Deutschland übergeschwappt. Da sind Artikel erschienen in deutschen Medien, die Polizisten irgendwie auf den Müll gewünscht haben. Und mittlerweile, wenn es dann darum geht, irgendwie zu verhindern, dass solche Superspreader-Events bei Demos stattfinden, ist man doch ganz dankbar, dass man die Polizei hat und dass die Beamten da ihren Kopf hinhalten.
Ja, ich meine, sie müssen was aushalten, die Polizisten. Ne? Natürlich, man ist dankbar. Wir werden jetzt mal warten, wie sich die Lage weiterentwickelt und gleich auf eine Autoritarismusstudie blicken, weil das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung in Leipzig seit 2002 eben die Einstellung der Deutschen zum Thema Rechtsextremismus untersucht. Und wir wissen darüber gleich mehr. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Marx Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung ist hier zu Gast, der Leiter des Büros in Berlin. Und heute um 10 Uhr ist eben hier in Berlin die Autoritarismusstudie vorgestellt worden vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Dort wird regelmäßig die Einstellung der Deutschen zum Thema Rechtsextremismus hinterfragt, erforscht. Und die Daten, die da gewonnen werden, sind natürlich dann auch Grundlage zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Deutschland. Herr Serrao, wir haben jetzt gleich Christiane Habermals in unserer Mitte, die wir nicht wirklich in die Mitte nehmen, aber die wir zuschalten aus dem Homeoffice. Noch funktioniert es nicht mit der Leitung, daher die Frage an Sie. Klar ist schon, dass in der Studie steht, dass sich die Polarisierung in der Gesellschaft verfestigt hat. Ist das ein Ergebnis, das Sie überrascht?
Nein, das überrascht mich nicht. Die Schärfe im Ton in der öffentlichen Debatte hat in den letzten Jahren doch zugenommen in Deutschland, und ich würde sagen von allen Seiten, nicht wahr? Also es gibt sicherlich eine schrille Sprache sozusagen von rechts außen. Denken Sie sozusagen an den früheren Flügel der AfD und seine Anhänger, die also auch die Diktatur in Deutschland herbeireden, wie die sogenannten Querdenker, diesen sehr ausgeprägten Hass auf die Kanzlerin. Im Umkehrschluss gibt es aber dann auch von den anderen mutmaßlich Aufrechten sozusagen den Nazi-Vorwurf pauschal an alles, was rechts der Mitte ist. Es gab irgendwie zu Beginn der Proteste den Begriff der Covidioten. Also da haben sich alle Seiten mitschuldig gemacht. Grundsätzlich würde ich sagen, ist Polarisierung, Debatte, auch eine scharf geführte Debatte, ja nichts Schlechtes. Also wir als NZZ bemühen uns auch darum, sozusagen eine möglichst ein breites, kontroverses, öffentliches Gespräch abzubilden, wo aber die Form gewahrt werden muss. Also man spielt nicht auf den Mann oder auf die Frau, man macht nicht sozusagen diese Kontaktschuldthesen, ja, also Applaus von der falschen Seite, was alles irgendwie intellektuell faule Argumente sind, sondern man schaut wirklich, was hat jemand zu sagen und geht dann auf die Argumente. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig.
Also dieses wirklich erstmal zuhören, dann Argumente hören, dann Argumente diskutieren. Das wäre sozusagen eine zivilisierte Debatte, die wir uns wünschen würden. Christiane Habermals ist jetzt zugeschaltet. Frau Habermals, wenn man die Studie jetzt genau betrachtet, bleiben die autoritären, extremistischen Einstellungen eine Bedrohung für die offene demokratische Gesellschaft? Was sagt die Studie dazu?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn man mit Blick auf die Trump-Unterstützer in den USA sich fragt, wie groß wäre eigentlich das Potenzial für eine solche Spaltung der Gesellschaft auch hier, dann zeigen diese Ergebnisse, dass die erschreckend hoch sind. Also rechtsextreme, auch antiliberale, antisemitische Einstellungen sind in Deutschland weiterhin weit verbreitet. Beispiel, ein Drittel der Menschen in Ostdeutschland und immerhin 14% der Westdeutschen stimmen der Aussage voll und ganz zu. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Und wenn man jetzt auf Trump schaut und sein America First, auch hier fast jeder Fünfte und latent jeder Dritte ist in Deutschland der Auffassung, Deutschland müsse seine Interessen gegenüber dem Ausland hart und energisch durchsetzen. Im Osten befürworten das sogar 28%, also fast jeder Dritte.
Aber hatten wir nicht in letzter Zeit gelesen, dass sich die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen insgesamt reduziert hatte?
Ja, das war auch ein Ergebnis dieser Studie heute. Also die Ausländerfeindlichkeit ist tatsächlich zurückgegangen, auch insgesamt in Deutschland von 23 auf 16% in den letzten 2 Jahren. Was aber wohl auch damit zu tun hat, dass der Zustrom von Zuwanderern insgesamt nachgelassen hat. Also er ist sozusagen aus dem Fokus geraten. Es sind jetzt andere Themen wichtiger. Und dennoch halten immer noch 26% der Befragten die Aussage, dass Deutschland durch Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet wird, für voll und ganz richtig. Aber immerhin vor 2 Jahren waren das noch 10% mehr. Mhm. Aber insgesamt die Zustimmung zu rechtsextremen Positionen bleibt hoch und weiterhin ist eben zu verzeichnen eine große Spaltung zwischen Ost und West.
Mhm. Herr Serrao, wenn Sie das hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ich habe natürlich jetzt die aktuellen Ergebnisse der Studie mir noch nicht anschauen können, aber wir haben eine frühere Fassung dieser Studie mal in der NZZ besprochen. Das hat der Eckart Jesse für uns gemacht, der Extremismusforscher ist. Und der hat gerade bei dem, was jetzt zitiert wurde, nämlich sozusagen die Zustimmung zu der Behauptung, Deutschland würde durch zu viele Ausländer überfremdet werden. Das wird dann in der Methodik der Studie gewertet als Ausweis von Ausländerfeindlichkeit. Und da hat Jesse bei uns in der NZZ geschrieben, naja, das ist doch fragwürdig. Ist das denn wirklich schon eine ausgeprägte Feindlichkeit oder sind das nicht vielmehr Vorurteile? Genauso wurde dann in der Methodik die Antwort, ich stimme dieser Aussage teils zu, als latente Zustimmung gewertet und eben nicht als latente Ablehnung. Mhm. Also da müsste man sich die Methodik genauer anschauen. Richtig. Ganz grundsätzlich, wenn ich das noch sagen darf, finde ich bei dieser Studie aus Leipzig schwierig, dass sie einseitig sich nur den Rechtsextremismus vorwirft als Gefahr für die Demokratie. Das ist er natürlich, aber genauso gefährlich, würde ich sagen, ist auch der Linksextremismus. Erinnern sich an die Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 und natürlich der gewaltbereite Islamismus. Also ne, Paris, Nizza, Dresden, die sind ja kein bisschen weniger gefährlich. Deshalb eine seriöse Sozialforschung würde alle diese Extremismusformen in den Blick nehmen. Also wir haben in der Schweiz 2018 eine Studie gehabt, die genau das gemacht hat. Die hat sich 17-, 18-jährige Jugendliche angeschaut und hat da festgestellt, 7% sind linksextremistisch veranlagt, 6% rechtsextremistisch und knapp 3% islamistisch und hat dann erstaunliche Parallelen festgestellt. Zum Beispiel eine Ablehnung des Westens und eine Ablehnung liberaler Werte. Und da, finde ich, ist doch die Aussagekraft sehr viel größer, als wenn ich mich nur auf eine Ausprägung von Extremismus. Mhm.
Frau Habermals, ist eine Kritik, wie Sie jetzt Herr Serrao formuliert, an der Studie auch bei dem Pressetermin geäußert worden?
Also nicht in Bezug auf die Frage, ob auch linksextreme Einstellungen abgefragt werden müssen. In meinen Augen kann das durchaus auch in einer anderen Studie geschehen. Das muss nicht in der gleichen Studie stattfinden. Aber es kam natürlich schon die Frage, wie wird das gewertet? Und die Studienautoren haben darauf hingewiesen, dass das in diesem Fall sehr konservativ gewertet wurde. Also dass nur, wenn bei allen drei Fragen, es wurden immer verschiedene Dimensionen rechtsextremer Einstellungen abgefragt, also Befürwortung von Diktaturen, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Und jeweils wurden drei Fragen dazu gestellt und nur wenn wirklich bei allen drei Fragen die Zustimmung voll und ganz erfolgte, wurde das als eine rechtsextreme Einstellung gewertet. Also da denke ich, dass in dieser Hinsicht die Studie schon als seriös gelten kann. Interessant fand ich aber übrigens auch noch, dass erstmals auch abgefragt wurde, das Thema Verschwörungstheorien. Und gerade in Bezug auf die Covid-19-Pandemie ist das natürlich ein großes Thema. Und da wurden beispielsweise Fragen gestellt, die Frage Politiker und Führungspersonen sind nur Marionetten anderer politischer Mächte. Ganz große Zustimmung, mehr als die Hälfte der Menschen in Ostdeutschland glaubt das, immerhin mehr als ein Drittel im Westen. Und auch in Bezug auf Corona glaubt fast die Hälfte der Menschen, dass die wahren Hintergründe der Corona-Pandemie nie ans Licht kommen werden. Und immer noch ein Drittel, dass die Corona-Pandemie zu groß geredet wird, damit sie anderen finsteren Interessen nützt. Also mit Blick auf die Demonstrationen, die wir gerade draußen erleben, ist das doch eine ganz erhellende und auch ein bisschen bemerkenswerte Ergebnis. Genau.
Vielen Dank, Frau Habermals, dass Sie sich die Studie für uns angeguckt haben. Und danke an Herrn Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung bis hierher. Marc-Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung, mein Gast. Wir blicken auf die Themen dieses Tages. Und da gibt es einen Streit zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, der deutschen Verteidigungsministerin, und Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Und es geht darum, ob es Sicherheit geben kann in Europa ohne die Unterstützung der Amerikaner. Emmanuel Macron sagt, er hat eigentlich eine Fehlinterpretation der Geschichte der deutschen Verteidigungsministerin vorgeworfen, weil sie sagt, es sei eine Illusion zu glauben, Europa könne ohne die Amerikaner sicher sein. Das aber genau hat sie jetzt gestern noch mal wiederholt. Sie sagt,
dass die USA derzeit 75% aller NATO-Fähigkeiten stellen. Die USA stellen 70% der sogenannten Strategic Enabler, das heißt beispielsweise Aufklärung, Hubschrauber, Luftbetankung und Satellitenkommunikation. Nahezu 100% der Abwehrfähigkeiten gegen ballistische Raketen werden von den USA in die NATO eingebracht.
So sagt das also Annegret Kramp-Karrenbauer. Herr Serrao, hat Macron dann mit seiner Vision vom unabhängigen Europa im Grunde nur ein Luftschloss vor Augen?
Also zumindest zeigt doch die Batterie von Zahlen, die Verteidigungsministerin gestern da in dieser Rede vorgestellt hat, dass es sich keineswegs um eine Fehlinterpretation der Geschichte handelt, sondern einfach um aktuelle, klare Zahlen. Und das läuft ja unter dem Stichwort strategische Autonomie. Und eine strategische Autonomie Europas, sozusagen ein eigenständiger militärischer Großmachtstatus im Konzert der Weltmächte ist einfach illusorisch. So, und der ist auch auf absehbare Zeit nicht zu haben. Ohne die Amerikaner, ohne ihren militärischen Schutz, steht die Europäische Union relativ arm da, zumal ja die Atommacht Großbritannien nicht mehr dazugehört.
Gut, aber Macron hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder dafür plädiert, dass Europa sich selbstständig macht und dass es sich auf seine eigene Stärke besinnt. Das hat natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund, weil Frankreich sich auch immer als starkes Land im Konzert der Großmächte gesehen hat. Insofern vielleicht ist es trotzdem wichtig, darüber nochmal nachzudenken, gerade auch wenn ein Präsident Donald Trump ja jetzt gezeigt hat, dass er sich auch aus vielem zurückziehen könnte und damit Amerika gar nicht mehr zur Verfügung steht auf lange Sicht. Jetzt hat er erstmal die Wahlen verloren, insofern scheint das jetzt erstmal nicht Thema zu sein, aber es könnte ja so einer, der das auch so sieht, nochmal wiederkommen.
Also ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Debatte über eine größere sicherheitspolitische Eigenständigkeit Europas. Da hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer dem französischen Präsidenten auch zugestimmt. Sie sagt ja, die Debatte ist genau richtig und wir müssen das forcieren. Sie hat ja auch zum Beispiel den Vorschlag aus der SPD, über eine europäische Armee nachzudenken, die direkt bei der EU-Kommission angedockt ist mit einem eigenen Chief of Defense. Die hat sie in ihrer Rede hat sie ja nicht zurückgewiesen, hat gesagt, das ist ein Vorschlag, den man diskutieren kann. Was sozusagen den Rückzug der Amerikaner angeht, Sie haben jetzt Trump erwähnt, der findet ja Also ob der Truppenrückzug, den er angekündigt hat, jetzt unter einem anderen Präsidenten so stattgefunden hätte, das, darüber kann man diskutieren. Aber dass sich Amerika schon seit Jahren von Europa abwendet und dem indopazifischen Raum zuwendet, wo die große strategische Herausforderung Chinas ist, das ist ja, das war schon vor Trump so, das war unter Obama so und das wird auch unter Biden so bleiben.
Und Biden hat ja jetzt auch nochmal gesagt, dass er natürlich auch davon ausgeht, dass die Deutschen ihrer Verpflichtung nachkommen, eben die 2% der Wirtschaftsleistung für die Rüstung auszugeben. Da werden die Deutschen wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Wird ja auch immer wieder gesagt, dass man es ja eigentlich auch machen möchte. Erwarten Sie, dass das jetzt dann passiert?
Naja, von dem 2%-Ziel ist man ja noch weit entfernt. Die Debatte in Deutschland ist immer schwierig bei diesem Thema. Darauf hat auch die Verteidigungsministerin schon oft hingewiesen, weil es doch eine starke Ablehnung oder eine starke kritische Haltung gegenüber Militäreinsätzen der Bundeswehr gibt, weil man sich sozusagen so als friedliche Mittelmacht Europas begreift. Da hat auch die SPD eine, wie ich finde, etwas unrühmliche Rolle, weil dieses 2%-Ziel, als das damals festgelegt wurde, das wurde ja auch von, glaube ich, dem damaligen Außenminister Steinmeier mit unterzeichnet. Und jetzt wettert die SPD dagegen, der neue Fraktionschef Rolf Mützenich vorneweg. Das ist also nicht wirklich glaubwürdig. Insofern, das wird eine schwierige Debatte bleiben. Also ob die Verteidigungsministerin sich da durchsetzen kann, das wird auch ganz maßgeblich davon abhängen, wer nächstes Jahr die Wahl gewinnt. Also eine unionsgeführte Regierung, bei der sie vielleicht sogar das Verteidigungsressort weiterführt, stünde sicherlich dafür. Würde es für Rot-Rot-Grün reichen, gäbe es sicherlich einen strategischen Schwenk.
Zu Gast ist Felix Mark, Felix Serau von der Neuen Zürcher Zeitung. Felix steht ja fürs Glück eigentlich, oder? Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Meistens, ja.
Wenn es so im Namen steht. Lassen Sie uns über Nachhaltigkeit reden. Über Glück könnten wir auch reden, denn der Glücksatlas ist ja rausgekommen. Aber wir bleiben mal beim Thema Nachhaltigkeit, denn das steht heute auf der Agenda mit Blick auf die Autoindustrie. Die Bundesregierung hat sich ja gestern auf ein neues Paket von gut 3 Milliarden Euro für die Autoindustrie geeinigt. Da soll es Kaufprämien geben und auch einen Fonds zur Unterstützung bei der Umstellung auf klimafreundliche Antriebe. Wäre ja nur sinnvoll, oder? Wenn man dann jetzt doch mal in Richtung Elektromobilität denkt.
Wenn man auch in Richtung Elektromobilität dächte. Sie haben ja zu Recht den Plural benutzt, alternative Antriebswege, glaube ich, haben Sie gesagt. Also das Problem dieser Form von staatlicher Förderung, diese Kaufprämien, diese Abwrackprämien, ist, dass sie sozusagen nicht technologieoffen ist. Also es gibt ja alternative Antriebsformen. Es gibt synthetische Kraftstoffe, es gibt Brennstoffzellen. Und der Staat, nicht sozusagen das einzelne Unternehmen, legt sich hier sehr früh fest und trifft einige Grundannahmen, hinter die man durchaus Fragezeichen setzen kann. Also auch ein batteriebetriebenes Fahrzeug hat ja nur dann eine gute Umweltbilanz, wenn es beispielsweise eine Mindestzahl von Jahren im Betrieb ist. Weil ja allein die Batterieherstellung mit seltenen Erden und dergleichen mehr die Umwelt doch ganz erheblich belastet. Wenn aber nun die Akkuleistung nachlässt und das Auto beispielsweise jetzt nicht 10, 11 oder 12 Jahre gefahren wird, sondern nur 6, 7 oder 8 Jahre, dann hat es am Ende keine erfreuliche Bilanz. Und dann kann man im Einzelnen noch über Maßnahmen natürlich diskutieren, wie die Frage, muss man wirklich hybride Motoren jetzt mit einer Kaufprämie von, ich glaube, bis zu 9.000 Euro belohnen? Da haben ja Umweltverbände auch zu Recht darauf hingewiesen. Warum denn das? Also warum sozusagen den Motor, der auch noch eine klassische Antriebsform hat?
Also die Briten wollen die Verbrennungsmotoren ab 2030 verbieten. Und da sollten sich deutsche Hersteller darauf einstellen, wird gefordert. Wie finden Sie so ein Argument? Würden Sie dann sagen, nee, müssen wir auch noch mal drüber nachdenken?
Na, wie gesagt, es gibt ja synthetische Kraftstoffe, die am Ende eine gute Bilanz haben könnten. Ich glaube, da muss man einfach sozusagen schauen, was sich am Markt auch durchsetzen kann. Der Staat kann eben, wie gesagt, eine Antriebsform fördern, er kann sie aber nicht am Markt selbst durchsetzen. Am Ende entscheiden ja die Konsumenten selbst, was für ein Fahrzeug sie kaufen. Ne, ich meine, schauen Sie auf die Abwrackprämie, die jetzt geplant ist für Lkw. Also da heißt es ja, wenn ich meinen alten Lkw mit einer Euro-Abgasnorm 3, 4 oder 5 abgebe und dafür einen mit einer Norm 6 kaufe, dann wird das belohnt. Da sagen die Kritiker auch zu Recht, naja, wird sich denn derjenige, der jetzt eine Abgasnorm 6 kauft, dann in absehbarer Zeit auf einen Elektro-Lkw umsteigen? Vermutlich nicht.
Klimaschutz, Nachhaltigkeit ist auch Thema in der ARD. Es gibt da eine Themenwoche dazu. Heute Abend zeigt das Erste einen Film von Andres Feil, der auch immer mal wieder hier zu Gast ist in Deutschlandfunk Kultur. Und diesmal in diesem Film geht es ihm um die Frage, wie das wäre, wenn Deutschland im Jahr 2034 auf der Anklagebank säße, weil 31 Staaten des Südens die Bundesrepublik vor einem internationalen Gerichtshof verklagt hätten. Diese Staaten würden sagen in diesem Film, die Bundesregierung ist ihrer Pflicht nicht nachgekommen, den CO2-Ausstoß zu verringern und hat außerdem die europäischen Klimaschutzvorgaben aufgeweicht. Wir hören mal, was Andres Feil über seine Recherchen gesagt hat.
Wir haben ja systematisch Schriftstücke auch eingesehen aus dem Bundeskanzleramt, aus diversen Ministerien mit Lobbyisten. Und was hat mich schockiert daran? Die Versäumnisse im Klimawandel, die systemisch sind. Über die 22 Jahre, die wir uns genauer angeschaut haben, 1998 bis 2020, mussten wir feststellen, Klimavorschläge der EU-Kommission sind torpediert, ausgehebelt, relativiert, abgeschwächt worden.
Also systemische Versäumnisse, das war wahrscheinlich so.
Ja, ich habe den Film leider noch nicht sehen können. Ich bin sehr gespannt, wie man sozusagen diesen Prozess rechtfertigen möchte, wenn man sich daran erinnert, dass Deutschland doch im weltweiten Vergleich nur für, ich glaube, 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Da sehe ich doch andere Länder, die erst auf die Anklagebank gehören würden.
Das sieht wahrscheinlich Andres Feil ganz anders. Er guckt zum Beispiel nach China.
Was den CO2-Ausstoß pro Kopf angeht, ist Deutschland mit 9,1 Tonnen pro Person CO2 pro Jahr immer noch auf Platz 6 weltweit, also vor China. Das heißt, jeder von uns in Deutschland stößt mehr aus als ein Chinese. Und das bedeutet einfach, da stehen wir in der Verantwortung.
Da stehen wir in der Verantwortung, sagt er.
Ja, dann können wir uns ja überlegen, ob vielleicht der überhastete Ausstieg aus der Atomenergie ein historischer Fehler war. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber
gut, es geht ja jetzt hier nicht nur um den Film, sondern es geht um diese Themen. Wie können wir dafür sorgen, dass wir weniger CO2 ausstoßen? Ich weiß nicht, ob der Einstieg oder ein Wiedereinstieg in die Atomenergie hier der richtige Weg wäre. Aber man könnte ja vielleicht andere Wege finden, auch ganz privat. Radeln, weniger heizen.
Jetzt schauen Sie mich an, ich selbst habe überhaupt kein Auto mehr und das schon seit vielen Jahren.
Das ist gut. Deutschlandfunk Kultur hören Sie Marc-Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung. Geht jetzt zurück, ich glaube, ins Homeoffice, aber das Büro, das Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung ist eben in der Bundespressekonferenz und Sie haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern dort, ne?
Ja, wir sind mittlerweile 8 Redaktoren und Redaktorinnen. Wir haben einen eigenen Marketingkollegen und wir werden auch noch weiter ausbauen. Also im nächsten Jahr kommt eine Information Designerin dazu und ein Data Journalist. Also wir sind noch längst nicht am Ende unseres Wachstums angekommen.
Na, da bin ich gespannt, was die Neue Zürcher Zeitung in nächster Zeit so alles schreibt. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung.